Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, ich habe vergessen Jasmin zu sagen, dass sie ja jetzt ab jetzt die Begrüßung macht, also das offiziell zu verkünden. Das ist hiermit offiziell verkündet jetzt, ja.
Nein,
ihr habt
warte.
Das alle gehört und ihr habt das alle gehört und ich kann mich dann darauf berufen. Ja, danke. So, wir wünschen euch trotzdem einen schönen Sonntag und hoffen allen geht's gut und ihr hattet bis jetzt ein entspanntes Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, also was ich vermissen würde, wäre doch mindestens der Satz, was hast du immer gesagt? Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Also so war irgendwas in der Richtung, hast du immer gesagt und dieser Satz, der muss wenigstens bleiben.
Ja gut, findest du, dass du da jetzt in der Position bist, da was zu verhandeln? Also ich denke eher nicht, ja. Weil ich habe das ja jetzt schon gesagt. Ja, es ist ja schon rum quasi. Nein, so, okay.
Kennst du das, wenn man mit jemandem über irgendwas Bestimmtes spricht und kurz darauf stolpert man dann plötzlich genau über diese eine Sache?
Ja, das ist mir schon mal passiert, wenn ich dann zuhöre. Also.
Ja, das ist nicht nur dir passiert, sondern auch einem unserer Zuhörer. Er hat uns nämlich eine Mail geschrieben mit
Werbung.
Hallo liebes Team von Alle Jahre Mörder. Übrigens, das Team besteht nur aus uns zweien. Ich war letztens im Famila einkaufen, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, und hatte währenddessen euren Podcast auf den Ohren. Gerade als ihr angefangen habt, über Holy zu sprechen, bin ich an einem Regal vorbeigelaufen, wo Holy angeboten wird. Da ich mir dachte, dass das kein Zufall sein kann, habe ich mir direkt ein Starter-Set mit Shaker und 4 verschiedenen Sorten gekauft. Zu Hause musste ich dann direkt den ersten probieren und war sofort begeistert. Auch die anderen konnten mich überzeugen. Im Nachhinein ärgere ich mich sogar ein bisschen darüber, dass ich nicht gleich online bestellt habe, da ich denke, dass ich dann noch ordentlich Geld gespart hätte. Das werde ich auf jeden Fall nachholen, da ich jetzt auch auf die anderen Sorten gespannt bin. Darum wollte ich mich für den Tipp bedanken und für euren Gutscheincode, den ich dann auch nutzen werde. Macht bitte weiter so, auch ich lausche euren Podcast jede Woche ergriffen. Grüße, Thorsten.
Ja, Thorsten, erstmal vielen lieben Dank für das nette Feedback und ganz liebe Grüße zurück. Dann muss ich aber auch zugeben, das ist für mich absolut neu, dass es Holy auch beim Offliner gibt. Habe ich noch nie gehört oder gesehen.
Das wusste ich auch noch nicht und vor allem kenne ich ehrlich gesagt diesen Supermarkt Famila überhaupt gar nicht. Deswegen wusste ich auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Gibt es denn auch in Hessen?
Wüsste ich jetzt nicht, ist mir auch noch nicht begegnet. Aber ich muss das ja auch nicht alles wissen. Ich gehe ja sowieso immer in denselben Supermarkt und rege mich da auf. Was ich allerdings weiß, ist, dass Holy komplett auf Zucker verzichtet und auch keine fragwürdigen Inhaltsstoffe drin sind und auch nicht nur für Energy-Fans was ist, sondern es gibt auch eine ganz große andere Auswahl. Energy hat natürlich auch viel Auswahl, gibt aber auch noch Eistee, den feiere ich unheimlich. Und für Sportler oder hart arbeitende Menschen gibt es auch noch die Hydration-Drinks von Holy.
Der ist aber nicht nur was für Sportler, sondern auch perfekt nach einer langen, harten Partynacht. So quasi zur Katerbewältigung.
Das muss die jedes Mal dazu sagen. Ich versuche das immer so seriös zu halten. Nein, das muss immer noch erwähnt werden, dass man das auch nehmen kann, wenn man sich die Birne weggeschossen hat.
Ich muss doch meinen Geheimtipp teilen.
Absolut. Gut, also wegen mir auch das. Ja, alles gut. Wenn ihr das alles mal ausprobieren wollt und Holy noch nicht kennt, könnt ihr zum Starter-Set Deluxe greifen. Und da könnt ihr euch wirklich mal durchtesten. Das können auch die machen, die Holy schon kennen und einfach mal neue Sorten probieren wollen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Eistee und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Da kriegt ihr auch noch einen Logo-Shaker oben drauf. Also da könnt ihr loslegen und das Ganze für 49,99.
Genau. Und mit unseren Gutscheincodes könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und für alle, die schon Holy kennen und nicht genug davon bekommen können, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Okay, hätten wir das auch geklärt? So, normalerweise käme ja jetzt der Part, wo ich sage, Jasmin liest jetzt den Fall vor. Das hat sie aber schon gemacht. Wir mussten leider mal wieder etwas schummeln aus Zeitgründen. Jasmin hat den Fall schon eingelesen. Ich habe ihn mir angehört.
Nee, warte, du hast ihn dir doch gar nicht angehört, du hast doch gelesen.
Ja, gut. Aber während dieser Zeit habe ich ergriffen gelauscht. Beim Lesen.
Beim Lesen. Ja. Okay, sehr gut. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen runter und in die passende True Crime Stimmung. Es ist der 11. Dezember 2003 gegen 23.40 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei von Mansfield, Texas eingeht. Am Telefon ist zu hören, wie jemand laut atmet. Doch ohne etwas zu sagen, legt die Person wieder auf. Die Nummer des Anrufers führt die Beamten zu einem wohlhabenden Viertel von Mansfield. Genauer gesagt, zum Haus der Familie Wamsley. Da die Polizei davon ausgehen muss, dass es sich bei dem Anruf um einen Notfall handelt und nicht etwa um einen schlechten Kinderstreich, schicken sie sofort Beamten zu der vorliegenden Adresse. Nur 4 Minuten nach dem Anruf stehen die Beamten vor dem Haus der Wamsleys und klopfen an der Tür. Doch es öffnet keiner. Als sie sich dann genauer umschauen, sehen sie, dass das Garagentor offen steht. Nicht nur das. Auch die Tür, die von der Garage ins Haus führt, steht weit offen. Das kann nichts Gutes heißen. Vorsichtig betreten die Beamten mit gezogener Waffe das Haus. Das Erste, was ihnen auffällt, ist, dass das Haus bereits liebevoll weihnachtlich geschmückt ist. Doch die weihnachtliche Stimmung verfliegt schnell, als sie das Wohnzimmer erreichen. Egal, wo sie hinsehen, sehen sie Blut. Dann wandert ihr Blick schließlich auf die Couch. Dort liegt die 46-jährige Susie Wamsley. Sie ist tot. Zugedeckt und lediglich mit einem T-Shirt und einer Unterhose bekleidet. Jemand muss sie wohl im Schlaf überrascht haben und ihr dann kaltblütig in den Kopf geschossen haben. Bei genauerer Betrachtung fällt den Beamten außerdem auf, dass sie zahlreiche Stichwunden im Brust- und Halsbereich aufweist. Sie muss allerdings bereits tot gewesen sein, als ihr diese zugefügt wurden. Im Eingangsbereich des Wohnzimmers finden sie die grausam zugerichtete Leiche von ihrem 46-jährigen Ehemann Rick. Er ist lediglich mit einer Boxershorts bekleidet und weist mehrere Schuss- und Stichverletzungen im Gesicht und im Rücken auf. In seiner Hand hält er ein Haarbüschel. Im Wohnzimmer und Esszimmer entdecken sie 2 blutige Schuhabdrücke und eine zerbrochene blaue Haarspange. Es gibt jedoch keine Anzeichen für einen Einbruch und es scheint in dem Haus auch nichts zu fehlen. Ein Raubmord können die Beamten also direkt ausschließen. Es werden sämtliche Spuren am Tatort gesichert und die Ermittler beginnen mit der ersten Befragung der Nachbarn. Ein Nachbar gibt an, dass er gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört habe, bei dem es sich im Nachhinein betrachtet um einen Schuss gehandelt haben könnte. Eine weitere Nachbarin gibt an, dass sie gegen 21 Uhr nach Hause gekommen sei und sich darüber gewundert habe, warum die Weihnachtsbeleuchtung ihrer Nachbarn noch aus ist. Für gewöhnlich ist diese abends immer eingeschaltet. Die Autopsie bestätigt schließlich, dass die Wamsleys bereits seit mindestens 8 bis 12 Stunden tot gewesen sein müssen. Aufgrund der Zeugenaussage legen sie den Todeszeitpunkt schließlich auf 3 Uhr fest. Doch wer könnte den Eheleuten Wamsley so etwas Schreckliches antun wollen? Schließlich ist das Viertel, in dem sie leben, eher ruhig und frei von jeglichen Verbrechen. Und nach außen hin wirkte die Familie immer wie die perfekte Vorzeigefamilie. Rick und Susie lernen sich während ihrer Highschool-Zeit kennen und führen fortan eine wahre Bilderbuchbeziehung. Rick besucht die Oklahoma State University und Susie studiert Kunst am Oklahoma Christian College. Das Paar heiratet 2 Jahre nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 1978. 7 Monate später kommt ihr erstes Kind Sarah am Valentinstag zur Welt. 1984 bekommen sie einen Sohn, Andrew. Rick wird zum erfolgreichen Wirtschaftsprüfer und Susie mietet einen Stand in einem örtlichen Antiquitätengeschäft, um dort ihre Fundstücke zu verkaufen. Irgendwann gibt sie diesen allerdings wieder auf, da sie als Mutter mehr Zeit zu Hause verbringen will. Die beiden scheinen das perfekte Paar aus der Nachbarschaft zu sein, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern. Ihre Tochter Sarah unterstützen sie, als sie zur Cheerleaderin ernannt wird und mit Andrew gehen sie regelmäßig angeln. Doch tatsächlich verbergen sich hinter der polierten Fassade der Eltern schwierige Beziehungen zu ihren Kindern, die weit über die üblichen Spannungen im Teenageralter hinausgehen. Sarah wird immer rebellischer und bekommt regelmäßig Wutanfälle. Mit 16 wird sie zum ersten Mal in eine psychiatrische Einrichtung in Millwood eingewiesen. Bei ihr wird eine bipolare Störung diagnostiziert, eine Persönlichkeitsstörung, die durch extreme Stimmungsschwankungen gekennzeichnet ist. Im März 1997, nur wenige Wochen vor Sarahs Highschool-Abschluss, haben ihre Eltern genug von ihrer Rebellion, werfen ihre Tochter aus dem Haus und werfen ihre Habseligkeiten einfach in den Vorgarten. Sarah zieht daraufhin zu ihrem Freund Todd Cleveland, einem Studenten des Community College in Mansfield, den sie auf einer Party kennengelernt hat und erst seit kurzem datet. Im Januar 1999 bekommt Sarah eine Tochter von Cleveland. Doch immer wieder kommt es zum Streit innerhalb der Beziehung. Sarah ist in der Mutterrolle überfordert und entwickelt zudem ein Alkoholproblem. Das Paar trennt sich kurz darauf. Sarah fühlt sich nicht in der Lage, alleine für ihr Kind zu sorgen und gibt deswegen das Sorgerecht an Cleveland ab. Sie behält aber das Besuchsrecht. Sie fängt an, in einem Finanzunternehmen als Kassiererin zu arbeiten. Doch auch dort fällt sie schnell mit ihrem Verhalten auf. Mehrmals sagt sie ihren Kollegen, sie würde sich etwas antun wollen. Einmal schluckt sie während der Arbeit eine Handvoll Antidepressiva. Ihre Kollegen können sie jedoch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen, wo ihr schließlich der Magen ausgepumpt wird. Der zuständige Psychiater stellt fest, dass Sarah an Depressionen leidet und führt als mögliche Ursachen, Zitat, emotionalen Missbrauch durch die Mutter und geringe Unterstützung durch die Familie an. Sarah versucht nach diesem Vorfall ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und zieht zu ihren Großeltern väterlicherseits. 2001 reicht sie eine Klage ein, um das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuerlangen. Doch es kommt zu einem Sorgerechtsstreit. Ihr Ex-Freund Cleveland wehrt sich vehement dagegen und versucht ihr, wo es nur geht, Steine in den Weg zu legen, da er der Überzeugung ist, dass Sarah nicht in der Lage ist, für ihre Tochter zu sorgen. Auch Andrew scheint immer mehr aus der Bahn zu geraten. Er wirkt sehr unreif und ist sehr impulsiv. Als die Familie zum Geburtstag seines Vaters essen geht, schmeißt Andrew eine Schüssel mit einem Dip durch den Raum, nachdem sein Vater sich weigerte, eine zusätzliche Portion zu bestellen. Ein anderes Mal rastet er aus, weil sein Vater darauf besteht, dass er ihm ein überfälliges Video zurückgibt, damit er es im Laden zurückgeben kann. Trotz dessen, dass er ihm verspricht, den Film gleich erneut auszuleihen, rastet Andrew komplett aus und wirft ihm die DVD so hart gegen den Kopf, dass sogar Blut fließt. Auch bei seiner Arbeitsstelle in der Golfanlage kommt es immer wieder zu Konflikten. Seine Kollegen beschreiben ihn unter anderem als sehr arrogant. Irgendwann reicht es Andrew und er kündigt seinen Job. Auch sein Studium scheint er nicht allzu ernst zu nehmen und schwänzt immer öfter den Unterricht. Während seine Eltern von ihm erwarten, dass er studiert und ebenso wie sein Vater erfolgreicher Wirtschaftsprüfer wird, interessiert sich Andrew vielmehr für Autos. Aber nicht nur zwischen den Kindern und den Eltern scheint es immer wieder Konflikte zu geben. Auch untereinander verstehen sich die Geschwister nicht. Sarah und Andrew streiten sich oft. Und einmal schlägt Sarah seinen Kopf gegen den Durchlauferhitzer. Neben Autos interessiert sich Andrew außerdem für Yu-Gi-Oh!, ein Sammelkartenspiel, bei dem die Spieler mit einem Kartendeck aus 40 Karten gegeneinander antreten und verschiedene Monster mithilfe von Fallen und Zaubersprüchen gegeneinander antreten lassen. Dafür geht er regelmäßig ins IHOP, der amerikanischen Restaurantkette International House of Pancakes. Dort trifft er Ende 2002 auf die lebhafte Blondine Chelsea Richardson. Sie kann zwar nicht viel mit dem Kartenspiel anfangen, ist jedoch oft mit ihrem Bruder in dem Restaurant, da er ebenfalls ein Fan von Yu-Gi-Oh! Ist. Andrew und Chelsea verstehen sich auf Anhieb und verlieben sich auch schnell ineinander. Chelsea kommt aus eher ärmeren Verhältnissen und wohnt in einem heruntergekommenen Reihenhaus mit ihrer Freundin Susanna Toledano zusammen. Ihr Vater, ein ehemaliger Soldat und Stahlarbeiter, war 1999 im Alter von 40 Jahren gestorben. Doch das ist nicht ihr einziger Verlust. Nach dem Tod ihres Vaters hatte der langjährige Freund der Familie, Ray Prestrom, die Rolle des Vaters für die Geschwister Richardson eingenommen. Das Ehepaar Ray und Ruth Prestrom kennt Chelsea seit ihrem 9. Lebensjahr. Doch auch Ray starb im August 2002. Ihre Mutter hat gleich mehrere Jobs, damit ihre Familie irgendwie über die Runden kommt. Das IHOP entwickelt sich schnell zu einem zweiten Zuhause von Andrew. Er trifft sich dort regelmäßig mit seiner Freundin Chelsea. Ihre Freundin Susanna, die sie seit ihrer Schulzeit kennt, ist ebenfalls oft dabei. Auch Susanna kommt aus eher schwierigen Verhältnissen. Nach einem Streit mit ihrer Mutter ist sie kurzerhand bei Chelsea eingezogen. Susanna hat ein geringes Selbstwertgefühl und ordnet sich Chelsea unter. Vermutlich vor allem deshalb, weil sie denkt, sie wäre ihr was schuldig, weil sie ihr Unterkunft in ihrer Not bieten konnte. Aber Chelsea kann auch sehr manipulativ sein und bekommt ohnehin meistens ihren Willen durchgesetzt. Im Herbst 2003 bricht Andrew das College ab. Seine Eltern sind darüber so enttäuscht, dass sie ihm kurzerhand den Geldhahn zudrehen. Auch haben sie ein Problem mit der Beziehung zu Chelsea. Sie vermuten, dass sie einen schlechten Einfluss auf ihren Sohn hat und können es nicht verstehen, warum er sich überhaupt mit solch einem, Zitat, Abschaum abgibt. Immer wieder kommt es zu Streitgesprächen in der Familie. Seine Eltern versuchen Andrew mit dem Geld unter Druck zu setzen. Doch das führt nicht zum Erfolg. Ganz im Gegenteil. Es treibt Andrew nur noch mehr in die Arme von Chelsea, sodass er praktisch fortan bei ihr lebt. Bei ihren Abenden im IHOP lernen sie auch den Restaurantmanager Hilario Cardenas kennen. Cardenas ist verheiratet und hat eine 4-jährige Tochter. Er unterhält sich gerne mit den Teenagern über alles Mögliche, von Yu-Gi-Oh!-Taktiken bis hin zu tropischen Fischen. Doch eines Abends, nachdem Andrew mal wieder so stark darüber frustriert war, dass seine Eltern ihm den Geldhahn zugedreht haben, entwickeln die vier einen mörderischen Plan. Denn wenn seine Eltern sterben, erhält Andrew um die 1,5 Millionen Dollar aus ihrem Privatvermögen und der Lebensversicherung. Da er seine Schwester Sarah ohnehin hasst und er das Erbe nicht teilen will, sieht der Plan auch ihren Tod vor. Und dieser erfordert nur ein minimales Maß an persönlicher Beteiligung. Am 9. November 2003 wollen sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Andrews Eltern fahren mit seiner Schwester gegen 14.30 Uhr zu dem Restaurant Chili's in Burlson, als plötzlich etwas mit einem lauten Knall ins Auto kracht. Auf dem Parkplatz des Restaurants entdeckt die Familie schließlich ein Einschussloch in der linken hinteren Verkleidung des Autos. Die Wamsleys erstatten sofort Anzeige bei der Polizei. Rick erzählt einem Polizisten, dass er sich daran erinnere, dass ein weißer Mustang, so wie der seines Sohnes, kurz vor dem Knall an ihrem Jeep vorbeigefahren sei. Aber es seien auch noch andere Autos vorbeigefahren. Nach dem Unfall ruft Susie sogar ihren Sohn an und fragt ihn, wo zum Teufel bist du? Doch damit hat sich der Vorfall wohl erledigt. Sarah möchte beim Mittagessen noch darüber sprechen, aber ihre Eltern blocken komplett ab. Da die Polizei keine Zeugen findet, tun sie den Fall als zufällige Schießerei aus einem vorbeifahrenden Auto ab und es folgen keinerlei Konsequenzen. Tatsächlich lag Rick mit seiner Beobachtung richtig. Denn es war Andrew, der an seinem Auto vorbeifuhr. Susanna und Chelsea waren auch im Auto. Die Waffe haben sie zuvor von dem Restaurantmanager Hilario Cardenas erhalten. Susanna gab den Schuss ab. Ihr Ziel war es, den Tank des Wagens zu treffen, da sie zuvor im Fernsehen gesehen haben, dass man so ein Auto in die Luft jagen könnte. Nach dem gescheiterten Mordversuch ist Andrew so verärgert darüber, dass Susanna ihr Ziel verfehlt hat, dass er verlangt, dass ab sofort alle drei Schießübungen machen. Hierfür fragen sie die langjährige Freundin der Familie Richardson, Ruth Brustrom, um Erlaubnis, um auf ihrem Grundstück ein paar Schießübungen machen zu dürfen. Ruth stimmt schließlich zu. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie in den Teich schießen, damit sie keine Nachbarn verletzen können. Am 11. Dezember ist es dann soweit. Sie beschließen, dass sie nun bereit sind, ihren mörderischen Plan in die Tat umzusetzen. Das Trio schleicht sich um 3 Uhr nachts durch die Garage in das Haus der Wamsleys. Als erstes treffen sie auf Susie, die beim Fernsehschauen auf der Couch eingeschlafen ist. Susanna richtet die Waffe auf ihren Kopf und gibt gezielt einen Schuss ab. Die Kugel durchbohrt ihr linkes Ohr und tötet sie sofort. Rick, der im Schlafzimmer im Bett liegt, wird von dem Schuss wach und springt aus dem Bett. Auch auf ihn schießt sie 2-mal. Doch die Kugeln verfehlen ihn. Im Flur zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer trifft ihn schließlich die 3. Kugel. Aber Rick kämpft weiter. Andrew sticht schließlich immer wieder auf ihn ein. Doch Rick kämpft weiterhin mit seinen Angreifern den ganzen Weg durchs Wohnzimmer. Dabei schafft er es, Susanna an den Haaren zu greifen und ihr einige Haare auszureißen. Mit Kopf- und Rückenschüssen und mehr als 21 Messerstichen bricht Rick schließlich im Eingangsbereich zusammen. Da sie erschrocken darüber sind, wie schwer es ist, jemanden zu töten, fordert Andrew Susanna auf, nochmal auf seine Mutter einzustechen, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot ist. Eigentlich war es ihr Plan, auch seine Schwester Sarah umzubringen, damit er sein Erbe nicht teilen muss, allerdings ist sie nicht wie vermutet zu Hause. Dann kommt ihnen allerdings der Gedanke, dass es vielleicht gar nicht so schlimm sei, da die Polizei mit ihrer Vergangenheit in ihr eine mögliche Verdächtige sehen könnte. Anschließend verlässt das mörderische Trio unentdeckt das Haus und lässt die Tür zur Garage sowie das Garagentor offen stehen. Da Andrew im Laufe des Tages immer ungeduldiger wird und es nicht glauben kann, dass die Leichen seiner Eltern unentdeckt geblieben sind, beschließt er kurzerhand, nochmal zum Haus seiner Eltern zu fahren und von dort aus den Notruf zu wählen. Er hofft somit, den Prozess zu beschleunigen, damit er so schnell wie möglich an sein Erbe rankommt. Am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr gehen Andrew und Chelsea zur Polizeistation. Sie geben an, in den Nachrichten von den Morden erfahren zu haben. Dem Detective fällt sofort auf, dass Andrew, dessen Eltern gerade ermordet worden waren, wenig Emotionen zeigt. Doch er findet während seiner Befragung auch schnell eine mögliche Begründung dafür. Denn Andrew macht kein Geheimnis aus dem zerrüttelten Familienverhältnis. Beide sagen aus, dass sie Rick und Susie zuletzt am 9. Dezember gesehen haben, als sie um Erlaubnis fragten, einen Campingausflug machen zu dürfen. Andrews Eltern sollen zugestimmt haben. Sie seien aufgrund des schlechten Wetters dann jedoch bei Chelsea zu Hause geblieben. Ein Alibi für die Mordnacht haben sie nicht. Auch stimmt Andrew zunächst einer Durchsuchung seines Wagens zu. Doch diese bleibt vorerst aus. Bis das mörderische Trio gefasst werden kann, sollen noch einige Monate vergehen. Denn zum Anfang der Ermittlungen steht jemand völlig anderes unter Verdacht. Todd Cleveland, der Ex-Freund von Sarah, mit dem die Familie aufgrund des Sorgerechtsstreits in Konflikt geraten ist. Doch dieser streitet von Anfang an ab, etwas mit den Morden zu tun zu haben und erklärt sich sogar dazu bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Er besteht ihn und wird daraufhin als Verdächtiger ausgeschlossen. Somit bleiben unter anderem die Kinder von Rick und Susie unter Verdacht, da sie durch den Tod ihrer Eltern am meisten profitieren. Mehr als 100.000 Dollar in bar und eine Lebensversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Dollar, die zwischen den beiden Geschwistern aufgeteilt werden soll. Doch sowohl Sarah als auch Andrew erklären sich bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Sarah besteht den Test, Andrew jedoch nicht. Andrew gerät jetzt in Panik. Er und Chelsea weigern sich, DNA-Proben abzugeben. Auch die Zustimmung zur Durchsuchung seines Autos zieht er zurück. Allerdings ohne Erfolg. Andrews Mustang wird sofort beschlagnahmt. Im Wagen findet die Polizei Hinweise darauf, dass sich dort einmal eine große Menge menschliches Blut befunden hatte. Hauptsächlich auf dem Rücksitz, aber auch auf den beiden Vordersitzen. Die Sitze waren jedoch so gründlich gereinigt worden, dass das Blut nicht weiter identifiziert werden kann. Im Januar erlässt die Polizei dann Vorladungen, in denen 8 Personen, darunter Andrew, Sarah, Chelsea und Susanna, aufgefordert werden, DNA-Beweise vorzulegen. Susanna Toledano wird nur deshalb vorgeladen, weil sie mit Chelsea zusammenwohnt und ihre Haare in der gleichen Farbe gefärbt sind wie die von Chelsea. Die Haarfarbe passt zu der Farbe der Strähne, die in Ricks Hand sichergestellt wurde. Doch bis diese Beweise ausgewertet werden können, sollen noch einige Wochen vergehen. Anfang März reicht Sarah Papiere beim Nachlassgericht ein und versucht, ihren Bruder daran zu hindern, die Lebensversicherung ihres Vaters oder andere Gelder einzuziehen, mit der Begründung, er sei, Zitat, der Hauptverantwortliche oder ein Komplize bei der vorsätzlichen Herbeiführung des Todes. Dazu legt sie einen ungewöhnlichen Brief von einem der ermittelnden Detectives vor. Zitat, die im Rahmen der Untersuchung gesammelten Beweise sind umfangreich und stichhaltig, reichen jedoch derzeit nicht aus, um einen hinreichenden Verdacht zu begründen. Es besteht ein erheblicher Verdacht, dass Andrew Ramsley in diesem Fall der Täter ist und daher sollte er nicht in Betracht gezogen werden, in irgendeiner Weise vom Tod seiner Eltern Rick und Susanna Ramsley zu profitieren. Der Richter gibt Sarahs Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen ihren Bruder statt. Am 30. März 2004 werden schließlich die Ergebnisse der DNA-Tests der Haare in Ricks Hand bekannt gegeben. Es sind die Haare von Susanna Toledano. Doch diese scheint zunächst nicht auffindbar zu sein, bis sie schließlich am 4. April 2004 im Haus eines Verwandten in Addison, Illinois aufgespürt und verhaftet wird. Ihre Aussage führt die Polizei zum IHOP und zu Hilaria Cardenas, gegen den noch nicht einmal ermittelt worden war. Bei dem folgenden Verhör gibt dieser an, dass er nicht einmal von den Ramsley-Morden wusste. Jedoch verstrickt er sich bei seinen Aussagen immer wieder in Widersprüche und ändert seine Version. Am Ende gibt er jedoch schließlich zu, die Waffe besorgt zu haben. Er habe sie auf der Straße gekauft und verkaufte sie in das Trio für 200 Dollar. Als sie ihn jedoch damit beauftragen wollten, Rick und Susie zu erschießen, wich er zurück. Er versuchte sie immer wieder mit Ausreden hinzuhalten und sagte ihnen, dass er arbeiten müsse. Irgendwann kam das Trio dann einfach nicht mehr ins IHOP und meldete sich auch nicht mehr bei ihm. Auch zu einem Lügendetektortest erklärte er sich bereit. Beim ersten Mal fällt er durch. Da dieser jedoch spät in der Nacht nach stundenlangem Verhör gemacht wurde, wird ein zweiter angesetzt. Diesen besteht er. Auch Ruth Rostrum meldet sich schließlich bei der Polizei und will eine Aussage machen. Sie sagt, dass irgendwann um Weihnachten herum Andrew und Chelsea sie besuchten und sie es ungewöhnlich fand, wie normal sich Andrew trotz des Verlustes verhielt. Nicht nur das. Er warnte sie auch schnell, sag niemanden etwas über die Waffe. Sie hat nun die Befürchtung, dass es sich bei der Waffe, mit der sie die Schießübungen auf ihrem Grundstück machten, um die Mordwaffe handeln könnte. Einige Monate zuvor hatte sie noch keinen Verdacht. Sein Verhalten erklärte sie sich damit, dass er sicher noch unter Schock stand. Außerdem erzählte Chelsea ihr, dass er mit ihr nachts über seine Eltern sprechen und auch weinen würde. Andrew und Chelsea werden am 7. April auf dem Parkplatz eines Chicken Express in der Nähe ihres Hauses verhaftet. Am 9. Mai wird der Teich, der sich auf Ruth Rostroms Grundstück befindet, entleert. Im Schlamm am Boden sammeln die Ermittler Kugeln auf, die später mit denen aus den Morden an Wamsley und der Schießerei aus dem vorbeifahrenden Auto übereinstimmen. Um der Todesstrafe zu entgehen, bekennt sich Susanna Toledano im Januar 2005 des Mordes schuldig. Am 26. Mai 2006 wird sie zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 30 Jahren verurteilt. Im Rahmen ihres Geständnisses sagt sie in den anschließenden Prozessen gegen Chelsea und Andrew aus. Susanna könnte 2034 für eine vorzeitige Entlassung in Frage kommen. Der Prozess gegen Chelsea Richardson beginnt im Mai 2005. Die Mitgefangenen von Chelsea sagen bei ihrem Prozess aus, dass sie ihre Beteiligung an den Morden zugegeben habe. Susanna Toledano sagt vor Gericht, dass Chelsea ihr aufgetragen habe, sie solle die Wamsleys töten, damit sie sich das Familienvermögen anschließend teilen können. Nach nur 3 Stunden Beratung wird Chelsea wegen Mordes und der brutalen und vorsätzlichen Art des Verbrechens und, weil sie als Gefahr für die Gesellschaft angesehen wird, am 10. August 2005 zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Chelseas Anwälte legen Berufung ein. Mit Erfolg. Am 17. Januar 2012 wird ihre Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt. Andrew Wamsley steht 2006 vor Gericht. Am 10. März wird er wegen Mordes verurteilt. Die Geschworenen sehen in Andrew jedoch keine Gefahr für die Gesellschaft und verurteilen ihn zu einer lebenslangen Haft. Seine Verurteilung wird am 13. März 2008 vom Bundesgericht des 2. Bezirks von Texas bestätigt. Andrew könnte 2044 auf Bewährung entlassen werden. Hilario Cardenas bekennt sich der Beteiligung wegen Verschwörung zum Mord schuldig. Am 26. Mai 2006 wird er zu 50 Jahren Haft verurteilt, die 2014 zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.
Okay. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht. Ich meine, natürlich sind alle Morde schlimm, aber ich finde das immer so schlimm, wenn die Familie sich gegenseitig umbringt. Ich finde das so furchtbar. Vor allen Dingen, ich meine, gut, die Eltern waren jetzt vielleicht etwas schwierig, aber ich meine, es war ja jetzt nichts ganz heftig Schlimmes irgendwie. Ja, also. Nee, ich finde das immer ganz furchtbar, wie wenn ich mir überlege, ich müsste meine Eltern, nee, also das ist ein ganz furchtbarer Gedanke.
Ja, ich finde das auch ganz schrecklich, aber was ich bei diesem Fall so erstaunlich fand, war die Tatsache, dass bei der ersten Befragung alle Nachbarn angegeben haben, dass die Familie so toll sei, dass der Zusammenhalt so toll sei und die so liebevoll miteinander umgehen. Beispielsweise wurde davon berichtet, dass die Mutter, wenn jemand ein Essen nicht mag, dann hat die extra mehrere Gerichte gekocht, um es jedem recht zu machen. Oder sie hat immer dafür gesorgt, dass für Andrew seine Lieblingsbrownies da sind. Also ja, es wurde wirklich dargestellt, als wäre es die Bilderbuchfamilie schlechthin. Und hinter verschlossenen Türen hat es scheinbar komplett anders ausgesehen. Also ich will nicht wissen, was da vielleicht noch vorgefallen ist. Ich meine, ich glaube, es gibt auch einen Grund dafür, warum Sarah, also die Tochter, in die Psychiatrie musste. Warum sie eben diese Diagnose bekommen hat, wurde ja auch gesagt, wegen emotionalem Missbrauch der Mutter oder beziehungsweise keinerlei Unterstützung der Familie. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das Also die müssen wirklich eine ganz schlimme Kindheit gehabt haben. Wahrscheinlich sehr kontrollsüchtige Eltern, die nach außen hin unbedingt dieses perfekte Familienbild aufrechterhalten wollten.
Ja, und das ist tatsächlich auch eine der wenigen Notizen, die ich mir gemacht habe. Und zwar dieses Kastendenken der Eltern. Also sprich, wenn die sich nicht so gegen Andrews Freundin Chelsea gestellt hätten, vielleicht wäre es dann zu einem besseren Ende gekommen. Ich meine, man weiß es nicht. Mit den Informationen, die du jetzt gegeben hast, dass das ja also generell wohl das Problem war, dass die Eltern irgendwie schon sich etwas für etwas höher gehalten haben und dann entsprechend auch dieses Level behalten wollten. Vielleicht auch eine etwas schwierigere These. Aber für mich war das so der Punkt, wo es richtig angefangen hat, finde ich, dass dann auch Mordgedanken ins Spiel kamen und nicht nur Ablehnung. Ja, und Fluchtinstinkt.
Zum einen natürlich die Verabscheuung von Chelsea, aber zum anderen auch die Tatsache, dass sie ihm ja auch den Geldhahn zugedreht haben und er im Prinzip vor dem Nichts stand. Er hatte nichts, er hatte sogar sein Auto nicht, weil er auch die Kosten für das Auto nicht mehr übernommen hat, der Vater. Und da war es bei ihm vorbei. Sein Auto war übrigens auch sein absolutes Baby. Das wollte er eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie aufmotzen, umbauen. Aber das hat seinem Vater auch ständig untersagt. Nein, dürfte er nicht. Ich denke, alles zusammen wird dann natürlich irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Und dann kann ich auch gleich sagen, was in meinem Fall nicht ganz so durchgeschieden ist. Ich glaube, die antreibende Kraft hinter all dem dürfte Chelsea gewesen sein. Ich hatte es schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie sehr manipulativ sein konnte, wenn sie wollte und eigentlich immer ihren Willen durchgesetzt hat. Von ihr kam dann halt eben auch die Idee. Und dass alle anderen mitgespielt haben, war eben dem geschuldet, dass Andrew einen großen Hass auf seine Eltern hatte. Und Susanna war, wie ich es bereits geschildert habe, ja, eher so ein bisschen unterwürfig. Sie hatte kaum Selbstbewusstsein und hatte immer das Gefühl, sie wäre Chelsea etwas schuldig. Ich muss dazu sagen, es gibt auch einen Dokumentarfilm, der ist ziemlich kurz. Und ehrlich gesagt fand ich den jetzt nicht so berauschend, weil auch an einigen Stellen das ein bisschen also arg lückenhaft war oder falsch dargestellt wurde. Also dieser Dokumentarfilm war von Redrum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Im Prinzip ist es Murder einfach nur verkehrt herum geschrieben. Diese Dokumentarreihe ist so aufgebaut, dass sie erstmal den Mord erzählt und dann mit jedem Schritt quasi einen Schritt in die Vergangenheit geht. Also sagen wir eine Woche vor dem Mord, zwei Wochen vor dem Mord und Monate vor dem Mord. So. In diesem Dokumentarfilm wurde Susanna wirklich schon fast unterwürfig, also richtig dramatisch überspitzt dargestellt. Als würde sie wirklich auf jedes Wort, was sie von sich gibt, auf Chelsea hören und ihr nachputzen und dies und das, kam jetzt in meinen Quellen, ich habe wirklich sehr viele Quellen gelesen, kam nicht so rüber. Es wurde eher davon berichtet, dass die zwei sich seit der Schulzeit kannten, dass die beste Freundinnen waren und sich gegenseitig richtig süße Einträge ins Highschool-Buch geschrieben haben, dies, das. Ich denke einfach nur, natürlich, sie waren allerbeste Freundinnen. Da ist ja eher ein Zusammenhalt. Und dann hatte sie wirklich halt nicht so stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein und natürlich das Gefühl, sie sei ihrer Freundin etwas schuldig. Ja, und diese überspitzte Darstellung in dem Dokumentarfilm fand ich jetzt ein bisschen unangebracht. Ebenso wurde etwas komplett anders dargestellt, als ich es in meinen Quellen herausfinden konnte. Denn ich hatte ja von diesem Schuss erzählt, der auf das Familienauto abgefeuert wurde und in dem Dokumentarfilm hieß es, dass der Ex-Freund von Sarah dafür verantwortlich gemacht wurde. Also, dass jeder dachte, er wäre das gewesen. Die Familie dachte das. Stimmt gar nicht, weil ich laut meiner Quellen eben herausfinden konnte, dass Susie in dem Moment sogar so aufgeregt darüber war, dass sie sogar Andrew nochmal angerufen hat. So von wegen, wo zur Hölle bist du? Warst du das gerade? Also, die hatten sogar den Verdacht, und wollten dann aber auch überhaupt nicht mehr drüber sprechen. Typisch eben so dieses Familienbild aufrechterhalten. Deswegen wollten sie auch mit ihrer Tochter nicht darüber reden im Restaurant.
Ja, das würde dann, wollte ich gerade sagen, das würde dann wieder zu diesem Fassadendenken da passen. Gut, die amerikanischen Crime-Dokus, die sind unheimlich interessant anzugucken. Auf jeden Fall, wenn man allerdings damit arbeiten soll, da ergeben sich öfters mal so ein paar Widersprüche, weil es einfach filmisch besser ist, wenn es dann so wäre im Prinzip. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ist mir leider auch schon 2-3 Mal passiert. Also die kann man ergänzend gucken, aber damit einen Fall recherchieren ist immer schwierig.
Ja, richtig. Also wie gesagt, war die auch so sehr kurz und hat mir jetzt wirklich gar keinen Mehrwert gebracht. Hauptsache, ich habe dafür jetzt 6 Euro bezahlt, weil die ist nur auf Discovery oder sowas zu gucken. Aber egal. Interessant war aber, dass einmal kurz Andrew in einem Interview aus dem Gefängnis wohl heraus eingeblendet wurde und er am Ende meinte, das Problem war, es wurde halt nicht das komplette Interview gezeigt, sondern wirklich nur ein kurzer Ausschnitt von dem Interview, in dem er gesagt hat, ich habe meine Eltern nicht umgebracht, das würde ich niemals tun, ich liebe meine Eltern, sowas in der Richtung. Und wenn ich sie jetzt sehen würde, würde ich ihnen sagen, oder wenn ich sie nochmal sehen könnte, dann würde ich ihnen sagen, wie sehr ich sie liebe. Es ist natürlich nur seine eigene Aussage, passt irgendwie auch zu dem ganzen Rest nicht zusammen. Weil laut Susannas Aussage war es nämlich Andrew, der mit dem Messer auf seinen Vater eingestochen hat. Susanna hat den Schuss abgegeben auf die Mutter und wurde auch dazu aufgefordert, danach mit dem Messer nochmal auf sie einzustechen. So wurde es ja dargestellt. Warum sollte sie zugeben, dass sie einen Schuss abgegeben oder die Schüsse abgegeben hat und auch zusätzlich noch auf die Mutter eingestochen hat? Warum sollte sie nicht zugeben, dass sie das auch bei dem Vater gemacht hat? Macht keinen Sinn. Also denke ich, wenn sie von Anfang an die Wahrheit gesagt hat, dass Andrew tatsächlich auf seinen Vater eingestochen hat.
Ja, es liegt halt auch im Bereich des Möglichen, weil ja halt eben schon von seiner Seite aus ja schon ein enormer Hass da war. Bezüglich jetzt, dass sie ihm den Geldhahn abgedreht haben, dass sie die Freundin nicht haben wollten, dass sie auch mit seinem Lebensstil nicht zufrieden waren oder das als nicht standesgemäß empfanden. Ja.
Plus die Panik, dass alle drei dastanden und so schockiert darüber waren, dass es halt eben nicht mit diesem einen Schuss erledigt war, sondern Susanna sowieso erstmal verfehlt hat und dann auch, nachdem sie getroffen hat, er eben nicht einfach zu Boden gefallen ist, sondern sich vehement gewehrt hat. Da gerät sie natürlich auch in eine gewisse Panik, dass er da dann halt eben auf seinen Vater einsticht, ist ja in der Situation zu erklären. Also, ne, verstehst, was ich meine. Nicht, dass sich das jetzt irgendwie positiv anhört. Interessant fand ich es aber auch, die einzige, die ja laut allen Angaben keine Mordwaffe genutzt hat, Chelsea, hat ja weder geschossen noch das Messer benutzt. Sie hat als einzige die Todesstrafe bekommen zunächst.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Gut, das würde natürlich wieder zu der Theorie passen oder was da halt gesagt wurde, dass sie sehr manipulativ ist. Also sprich, sie lässt machen und macht nicht selber. Aber faszinierend, dass das dann vor Gericht auch so offenbar dargelegt wurde, dass sie die heftigste Strafe bekommen hat. Das wäre nämlich auch mein letzter Punkt jetzt gewesen, dass der Sohn im Prinzip derjenige war, der die 1,6 Millionen Dollar waren es, glaube ich, plus dann noch das Vermögen von den Eltern bekommen hätte. Der hat nicht die Todesstrafe bekommen und die andere, also die Freundin, gut, wegen mir jetzt laut den Eltern ja der Grund des Zerwürfnisses, hat die Todesstrafe bekommen. Aber gut, sie wurde ja umgewandelt dann zum Schluss in eine lebenslange Haft.
Richtig, richtig. Und tatsächlich wurde es wirklich damit begründet, dass sie die treibende Kraft war. Um dafür verurteilt werden zu können, musst du nicht die Tat selbst ausgeführt haben, sondern einfach nur die treibende Kraft dahinter sein. Und ich meine, selbst der Restaurantmanager, der ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatte und sich auch davon distanziert hat und wirklich, in Anführungsstrichen, wirklich große Anführungsstrichen, nur die Waffe besorgt hat, selbst der hat ja eine sehr lange Strafe bekommen.
Ja gut, er war ja auch mit involviert. Ich meine, deswegen hat es sich für mich am Anfang ja so gelesen, als ob die dem Endo das mehr oder weniger so ein bisschen eingeredet hätten. Ja, so komm, das machen wir jetzt mal so und dann passt das schon. Weil da ja halt auch sehr viele Leute beteiligt waren. Normalerweise ist es ja so, wenn man einen Mord plant, haben wir ja in vielen anderen Fällen auch schon so gehört, dass man den Kreis der Leute, die es wissen, relativ klein hält, damit keiner irgendwie einbricht oder irgendwie dann eine Aussage macht oder sich verdächtig verhält. Das war ja hier nicht der Fall. Das war ja so eine richtige Arbeitsgemeinschaft fast schon, wenn man es jetzt mal so nimmt.
Ja, ich denke schon, dass er da ordentlich überzeugt wurde. Aber natürlich war auch so ein Grundhass ja sowieso schon existent. Als letzten Punkt hatte ich mir noch notiert, interessanterweise kam direkt zu Anfang so das Gerücht auf, ja, die Familie hätte was mit der Mafia zu tun, sie seien im Zeugenschutzprogramm und die Morde seien Auftragsmorde gewesen. Ja, damit wurde halt irgendwie versucht zu begründen, warum die Familie so wohlhabend war. Aber es war wirklich einfach nur, weil der Vater sehr erfolgreich war in seinem Beruf und das Geld wohl auch sehr gut angelegt hat. Du hast jetzt übrigens 1,6 Millionen Dollar Erbe gesagt. Das liegt daran, weil du halt den Fall gelesen hattest und beim Einsprechen habe ich 1,5 gesagt. Liegt einfach daran, von verschiedenen Quellen hast du verschiedene Summen. Also es ist irgendwas zwischen 1,5 und 1,6. Ich habe aber auch schon eine Quelle gefunden, wo es dann hieß 1 Million, aber ich glaube, da ging es ja nur um die Lebensversicherung. Also Vermögen plus Lebensversicherung wären dann irgendwas zwischen 1,5 und 1,6 gewesen.
Eine Menge Geld, sagen wir es mal.
Ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dir auch etliche Bilder bereitgelegt. Diesmal gibt es ja auch ein paar, denn es gibt ja 3 Täter und Täterinnen und natürlich die Opfer. Die Täterfotos sind leider nicht von einer hervorragenden Qualität, aber was ich hier sehr interessant fand, wenn man sich diese Doku angeschaut hätte, hätte man sofort festgestellt, dass wirklich fast alle Charaktere in dem Film super authentisch dargestellt wurden. Also auch rein optisch dachte ich mir im ersten Moment so, die sieht, also gerade Chelsea zum Beispiel, die haben die so gut besetzt, die sieht fast aus, wie wirklich Chelsea Richardson aussah. Es ist krass. Naja, also auf jeden Fall könnt ihr euch die Bilder von den Tätern und Täterin und den Opfern könnt ihr euch auf Instagram anschauen. Dort laden wir die Fotos hoch. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr das auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de einsehen. Mörder auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr nicht kommentieren. Anders natürlich auf Instagram. Da freuen wir uns jederzeit über euer Feedback zu dieser Folge. Übrigens könnt ihr auch auf Spotify kommentieren. Da freuen wir uns auch immer wahnsinnig, wenn ihr auf Spotify einen Kommentar mit Feedback zu unserem Podcast dalasst.
Gut, und sollte das alles nicht funktionieren, könnt ihr uns auch gerne E-Mail schreiben. contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Da geben wir dann auch keine Antwort. So, soll ich mal was raus?
Da geben wir dann auch keine Antwort?
Gerne Antwort.
So. Ich habe dich sehr gern leise gedreht.
Gut, es kann sein, dass das jetzt slangmäßig gern, habe ich gesagt, also schnell gesprochen. Okay. Ja, da geben wir euch dann auch keine Antwort. Ja, das wäre jetzt gut. Das wäre jetzt, ja. So, nichtsdestotrotz. Ich suche jetzt einen Fall raus, schreibe ihn auf und stelle in der Zeit das Atmen ein. Also falls er einen dumpfen Schlag hört, bin ich umgefallen gleich. 1984.
Das ist auch eines der Jahre, die wir tatsächlich schon mehrfach hatten. 5-mal sogar. Aber wir haben auch noch 2 weitere Fallvorschläge. Ihr könnt trotzdem jederzeit gerne Fallvorschläge einreichen. Muss auch nicht jetzt für 1984 sein, kann auch für jedes x-beliebige andere Jahr sein. Schreibt einfach nur dazu, welchem Jahr und halt irgendwie einen bestimmten Namen oder Ort. Also, dass wir was irgendwie mit der Suche dann anfangen können.
Gut, dann notiere ich. Ist notiert.
Super. Sie können das Atmen wieder.
Ja gut, das muss man ja zwangsläufig, wenn man redet. Also insofern ist das schon okay. Danke. Danke. So. Okay. Da ich jetzt keine Sterne mehr sehe aktuell gerade, können wir uns dann jetzt von euch verabschieden. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger zu. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei All Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.